Deutschlandfunk Hörspiel.
Wenn ich in eine alte Zeit zurückgehe, also mich erinnere, so entsteht für mich eine unerhörte Lebendigkeit. Also für mich ist das dann Gegenwart.
Was einmal war. Bruchstücke von Erlebtem. Was sich ausformt zu einer Gestalt und jetzt erst seine Abgründe erschließt und in neuer Bedeutung dasteht. Die Ereignisse von damals tauchen auf und sind jetzt von einer Kompaktheit, die weit über das alte, unmittelbar Erlebte hinausgeht.
Ich kann zurück in einen Zustand, in dem ich einmal war, in eine Befindlichkeit, in eine Situation. Ich habe alle Gefühle, die ich damals gehabt habe, aber ein bisschen von weit weg. Ich weiß nicht, ob man das sich vorstellen kann, dass es möglich ist.
Was einmal dahinleben hieß, zeigt nun im Nachhinein einen nicht zu benennenden Sinn. Das vormals Stumme spricht jetzt in seiner eigenen Sprache, die ich in die meine zu übersetzen versuche.
Es ist ein Erinnern ohne Nostalgie. Diese irgendwie gefühlsmäßige Färbung, das ist eine schöne Vergangenheit, fehlt bei mir völlig.
Geborgensein im Suchen. Eine Begegnung mit der Schriftstellerin Ilse Helbig. Von Janko Hanuszewski.
Wien, Jänner 2023. Unterwegs ins Winterquartier der Dichterin Ilse Helbig. Es ist Nachmittag und es beginnt bereits zu dämmern. Eine kontinentale Kaltfront hüllt die Stadt, in der ich vor 20 Jahren studiert habe, in weißes Rauschen. Corona-Maßnahmengegner legen die Innenstadt lahm. Straßenbahnen fahren nicht mehr. Ich stapfe durch den Schnee zur U-Bahn. Streckensperrungen, Baustellenbetrieb. Ich steige um, gehe schneller, laufe, eile durch Bahnhöfe, springe in abfahrende Züge und verstricke mich immer tiefer im Netz der Wiener Linien.
Die Tätigkeit des Schreibens liegt in einer Sicherheitszone. Dort stehen alle Häuser und haben feste Mauern. Und Himmel und Bäume sind bei sich, ohne dass ich sie im Auge behalten muss, damit sie nicht zurückweichen.
Endlich komme ich in Wien-Döbling an. Eine stille Straße. Im Schneetreiben ist nicht viel zu erkennen. Die Hügel lassen noch die frühere Weingegend erahnen. Gründerzeitvillen, eine kleine Barockkirche, umstellt von moderner Investorenarchitektur.
Die Ahnung, ja die Gewissheit, dass diese Sicherheit im Schreiben mir bald genommen werden wird. Und dann?
Vor einem mehrstöckigen Wohnhaus aus den 1970er Jahren bleibe ich stehen. 2 Minuten bleiben mir bis zur Verabredung. Ich warte, schaue den Schneeflocken zu, versuche ihren Ursprung in der Dämmerung auszumachen.
Meine Zeit ist jetzt ohne Zeitzählung, ohne Minuten und Stunden.
Dann drücke ich auf die Klingel. Augenblicklich summt der Türöffner. Helbigs Haushälterin empfängt mich und nimmt mir noch beim Reingehen den Mantel ab. Im Hausflur steht aufrecht, lächelnd, Ilse Helbig. In schwarzer Bluse mit doppelreihigen Knopfleisten, die Manschetten verziert mit goldenen Stickereien, wirkt sie wie eine Erscheinung aus dem Fin de Siècle. Helbig reicht mir ihre schmale alte Hand. Warm ist sie und ihr Händedruck angenehm. Sie ist in ihrem 100. Lebensjahr. Ich gebe zu, ihr Alter beeindruckt mich, aber es ist die Schriftstellerin, der Nähe mein Herz schneller schlagen lässt. Ihr Werk begeistert und inspiriert mich seit langem. Ich folge ihr durch den Flur, passiere eine kostbare Biedermeier-Vitrine. Im Wohnzimmer ist schon die Kaffeetafel gedeckt.
Hat der Herr den Kaffee?
Ich kann mir den auch einfach gleich einschenken.
Am 22. Oktober 1923 kommt sie in Wien zur Welt. Als erstes Kind des Bauunternehmers Fritz Hartl und seiner Frau Maria. Geborene Seidel.
Wollen Sie ein bisschen Mehlspeis dazu?
Zucker? Kein Zucker für mich, danke, aber Mehlspeis immer gern. Ja, auch keine Milch, danke.
Keine Milch. Mir geben Sie bitte, ich habe Milch, gell?
Ja, Sie haben.
Im Jahr ihrer Geburt beendet Arnold Schönberg seine 5 Klavierstücke Opus 23. Ein Werk, in dem er eine neue Kompositionstechnik ausprobiert, die mit 12 Tonreihen arbeitet. Sigmund Freud hat gerade ein paar Straßenbahnstationen weiter von Helbigs Geburtsort entfernt Das Ich und das Es veröffentlicht. Eine Schrift, in der er ein Modell der Psyche und ihrer Funktionsweise entwickelt. Die Erste Republik ist gerade einmal 4 Jahre alt. Franz Schubert noch keine 100 Jahre tot.
Frau Kattinger, machen Sie vielleicht noch zu, die Vorhang?
Ja.
Aber ist es richtig, dass wir hier eigentlich in der Nähe sind, von wo Sie aufgewachsen sind?
In der Nähe, ja. Also vis-à-vis ist meine Schule gewesen.
Aber es hat sich sehr verändert seitdem. Also die Wiesen sind.
Es hat sich ungeheuer verändert. Weil die Hofzeile ist jetzt von sehr hohen Häusern gesäumt. Und wie ich ein Kind war, waren da ganz niedrige Winzerhäuser. Und zwischen den Häusern hat man den Abhang hinunter gesehen. Sie sehen ja, ich habe eine freie Aussicht auf den Kahlenberg. Und dazwischen ist eigentlich Wiese.
Splitterbilder. Dazwischen nichts.
Mit diesen 3 Wörtern beginnt Ilse Helbigs literarisches Werk. Ihr Debüt Schwalbenschrift ist 2003 erschienen. Da war die Autorin 80 Jahre alt. In behutsam komponierten Bildfolgen spürt eine Frau ihren Erinnerungen nach. Es sind Erinnerungen an eine Stadt, die es nicht mehr gibt. Mit präzisem Blick erzählt sie von ihrer Kindheit im großbürgerlichen Milieu.
Wenn man das in dunklem Eichenholz glänzende Treppenhaus hochstieg, öffnete sich ein langgestrecktes, dämmeriges Vorzimmer, in dem die Kinder laufen und springen und spielen konnten, wenn die Eltern nicht daheim waren. Dort, vor der weiß lackierten Garderobenwand mit dem ovalen Spiegel, war einmal eine hohe Silbervase mit einer einzigen weißen Chrysantheme gestanden. Und vor diesem im Halblicht aufglänzenden Spiegelsilber und strahlend weiß hatte das Mädchen, atemlos wie nach einem Schlag, mit einem Mal begriffen, was Schönheit ist.
Also die Schwalbenschrift ist so entstanden. Ich habe verschiedene Episoden aufgeschrieben gehabt und in eine Schublade gelegt. Das waren Erinnerungen, die mir sehr nahe gekommen sind. Habe nicht gewusst, was ich mit denen mache. Und dann habe ich ganz systematisch angefangen, von A bis Z das aufzuschreiben.
Es gab jedoch in dieser sorgfältig geplanten großen Wohnung kein Kinderzimmer. Und das, obwohl die vom Großvater gegründete Baufirma nach Absicht und Statut auf seine 4 Söhne und weiter auf deren männliche Nachkommenschaft ausgerichtet war.
Also wir sind ja als Kinder, es hat gegeben einen jüngeren Bruder, der war 4 Jahre jünger, und einen Vetter. Und wir sind eigentlich im Betrieb aufgewachsen und haben mitgearbeitet in den Ferien.
Der kleine Bruder kann nur arbeiten, spielen. Aber sie und ihr Vetter schleppen Bretter, sortieren Latten nach der richtigen Länge und Stärke und führen die ausgespannten Pferde in den Stall.
Bei uns war Arbeitsbeginn um 7 Uhr früh. Um 10 Uhr war eine ganz kurze Gabelfrühstückpause. Da habe ich zum Beispiel mit den Arbeitern mitgegessen, ihr Pferdegulasch oder so. Die haben so kleine Reindl mitgehabt und da war eben ein warmes Essen für das Gabelfrühstück drinnen. Und es war sehr schön, weil es war ein Betrieb, der aufgeteilt war in sehr viele Teile.
Als sie größer sind, erobern sich die 3 Kinder den Holzplatz. Sie treiben sich überall auf dem weitläufigen Gelände herum. Auf dem Zimmererplatz. In der Maschinenhalle, die ihnen verboten ist. Wo die mächtigen Gatter brüllend die Stämme zu hohen Brettern filettieren. Und Rollwagen unter Donnern und Quietschen die Schnittware abtransportieren. Am liebsten hält sich das Mädchen in der Möbeltischlerei auf. Wo es nach dem Lärm von Gattern und Kreissägen plötzlich sehr still ist. Und das Geräusch von Hobeln und Schleifen wie ein sanfter Schleier über den Männern liegt.
Ich habe als Mädchen, ich war die Älteste, am meisten gearbeitet. Also zum Beispiel beim Holzbretter schlichten oder so. Und am Samstag, da ist der erste Lohnbuchhalter vors Lohnbüro herausgekommen und hat lauter Papiersackerl in der Hand gehabt. Da war ein Bargeld drinnen, dann wurde jeder Name aufgerufen und die Leute haben sich ihre Lohnsackerl geholt. Und mein Bruder, mein Kleiner und mein Vetter bekamen auch so ein Lohnsackerl, da waren halt 3 Schilling drin, das war damals sehr viel Geld. Und ich bekam natürlich nichts, weil ich ein Mädchen war und Mädchen im Betrieb nicht vorgesehen waren, außer als Sekretärinnen. Und das hat mich schon sehr geärgert, nicht nur gekränkt, sondern geärgert. Das war mein erster Kontakt mit der Frauenfrage sozusagen.
Im Herrenzimmer war früher auch der große Flügel gestanden, den die Mutter von ihrem Zuhause mitgebracht hatte. Als das Mädchen sehr klein war, waren viele Stunden vom Klavierspiel der Mutter umfangen. Einmal jedoch waren die 3, die Mutter und die beiden Kinder, aus den Ferien zurückgekommen, da stand der Flügel nicht mehr da. Und an seiner Stelle breitete sich in schwarzem Leder eine strenge Sitzgarnitur. Der Vater sagte beiläufig, er habe das Instrument verkauft, weil die Mutter ja kaum mehr spiele. Die Mutter presste den Mund fest zusammen, wie sie es oft tat, und blieb stumm.
Ihr Debüt Schwalbenschrift bezeichnet Ilse Helbig als literarisch geformte Autobiografie. Sie scheut sich allerdings, Ich zu schreiben und erzählt stattdessen von dem Kind, dem Mädchen und später der Frau.
Ja, weil das die Einstellung ist, die ich auch zu mir selber habe. Also ich meine, es hat schon Diskussionen gegeben bei irgendwelchen Präsentationen, ob das eine Ich-Schwäche ist, dass ich nicht Ich sage. Ich habe furchtbar lachen müssen. Wenn ich Ich sage, bin ich zu stark anwesend. Ich stelle diese starken Erinnerungen, die ja noch Leben haben, von mir weg ein bisschen. Warum ich das mache, weiß ich nicht. Es löst das Geschehene irgendwo ein bisschen von mir ab. Es geht gar nicht um mich. Die Schwalbenschrift ist vielleicht ein beispielhafter Lebenslauf, sage ich jetzt einmal. Also es könnte vielleicht eine andere Frau meiner Generation ziemlich ähnlich erlebt haben.
Irgendwann, früh schon, hat sie damit begonnen, abends in den großen Stall zu schleichen. Die Pferde haben ihren Hafer bekommen, die 5 Kutscher sind nach Hause gegangen.
Ich bin in den Pferdestall, habe mich auf eine Haferkiste geschwungen und von der Haferkiste auf ein sehr hochgelegenes Fenster und bin dort am Fenstersims ungefähr, ich weiß nicht wie lang, vielleicht eine Stunde, ganz ruhig gesessen und habe den Pferden beim Fressen zugeschaut.
Durch die staubigen Fenster fällt das Abendlicht schräg herein. Die Pferde kauen an ihrem Hafer. Nur manchmal hebt eines den Kopf aus dem Trog und schaut sich nach ihr um.
Und das war so schön. Manchmal hat ein Pferd den Kopf gedreht. Dann hat das Nachtgeschirr, die waren natürlich noch angehängt, leise gegimpert. Und manchmal ist eine Fliege gegen die Fensterscheibe geklatscht. Und ich bin einfach dort gesessen und war... Ich war geborgen. Und es ist überhaupt nichts passiert, außer dass ich da oben gesessen bin. Mich hat auch nie jemand überrascht oder gesucht oder so. Das war der Vorteil in unserer Familie, man wurde nie vermisst. Und dann bin ich leise hinaus, habe die Stalltür wieder hinter mir zugemacht, bin nach Hause, Abendessen und ich war noch immer in meiner Welt. Also ich habe den Stall sozusagen nach Hause mitgenommen.
Viel, viel später hört sie sich auf eine Frage einmal antworten. Mein Zuhause? Ich war in einem Stall zu Hause.
Das war sehr, sehr schön. Also so dieses vollkommene bei sich sein und dieses vollkommene in der Ruhe sein und dieses vollkommene geborgen sein. Also es war ein Innengefühl, es war ein Körpergefühl. Und gleichzeitig auch ein Weltgefühl.
Wenn Ilse Helbig erzählt, sprechen ihre Hände mit. Es sind lange, schmale Hände von einer ungeheuren Ausdruckskraft. Hände, wie aus einem Bild Egon Schieles. Sie verraten das Alter der Schriftstellerin und zugleich ihre Lebendigkeit. Fast haben sie etwas von zwei Flügeln, oder eigentlich Schwingen.
Ich glaube, es hat dann noch ein Psychologe das beschrieben, der hat das Peak Experience genannt, Gipfelerfahrung. Dass er zum Beispiel durch den Wald geht und plötzlich unglaublich mit sich im Einklang ist und mit der Umgebung sehr im Einklang ist. Ja, also wo er das Gefühl hat, jeder Baum ist sein Bruder, blöd gesagt, jetzt mit einer sentimentalen Ausdrucksweise. Der hat die Peak Experience auf den Naturbereich beschränkt. Also ich glaube, dass man eine Peak Experience genauso haben kann, zum Beispiel bei einer erotischen Situation. Und also mein Anliegen ist sozusagen, mich von dieser Peak Experience nicht abschneiden zu lassen. Also mit meinem ganzen jetzigen sehr, sehr mageren Lebensmöglichkeiten.
Ilse Helbig ist wegen einer langsam fortschreitenden Augenerkrankung inzwischen fast blind. Hin und wieder streift sie mit ihren Händen das Mikrofon. Auch mich kann sie am anderen Ende der Kaffeetafel wahrscheinlich nur schemenhaft ausmachen. Obwohl ich wenig sage, habe ich das Gefühl, dass wir einander nahe kommen. Jenseits von Mimik und verbaler Kommunikation. Wenn ich etwas frage, hält sie kurz inne und ihr Nachdenken wirkt für mich wie ein in sich hineinspüren. Vor den Fenstern fällt immer noch der Schnee.
Also manchmal fühle ich mich schon als Meisterin der Sprache in meinem Sinne. Es gibt viele Meister, ja. Ich bin eine Meisterin der Sprache auf meine Art und möchte das auch sein.
Ich habe mir schon lange vorgestellt, einen Text zu entwerfen, in dem die ausformulierten Behauptungen Trittsteine sind, auf deren Festigkeit der Leser sich verlassen kann. Von Trittstein zu Trittstein. Den Weg über das Wässrige dazwischen muss sich der Leser selber suchen.
In der anderen Welt bin ich eine sehr alte Frau, die sehr eingeschränkt lebt. Also ich empfinde mein Alter als unglaublich mühselig, wenn ich ein Kleid nicht selber ausziehen kann oder mir jemand beim Schuh anziehen helfen muss.
Die Wochen, in denen ich nicht schreibe. Die Tage, an denen keines meiner Kinder anruft. Kein Enkel, kein Freund. Keiner, der etwas von mir will. Ich bin einer Leere ausgesetzt. Wüstentage. Um mich nichts als Öde.
Ein Klappstuhl vor dem Waschbecken im Badezimmer. Eine einsame Zahnbürste in einem Glas. Über der Stuhllehne liegt ein penibel gefaltetes Handtuch, das extra für mich vorbereitet wurde.
Ich fülle die Stunden, esse, gehe spazieren, höre eine CD, gehe wieder ins Freie, lege mich dazwischen aufs Sofa, um mich von diesem Nichtstun, Nichtdasein auszuruhen.
Ich werde auch nichts mehr schreiben. Wahrscheinlich. Ich traue mir selber da nicht. Also, ich bin zweierlei. Ich bin eine gewesene Autorin und ich bin eine sehr alte Frau, die sich mit dem Leben sehr plagt. Also, das ist halt so, wenn man so alt wird wie ich.
Was es jetzt gilt, ist zu warten, zu horchen, da sein, sich offen halten. Ohne Zusicherung einer Antwort, eines Gefundenwerdens.
Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ich weiß noch nicht, wie ich es musikalisch angehen will.
Es gibt unglaublich traurige, sehr späte Sonaten vom Schubert, vom Brendel gespielt. Also wo einem sofort die Tränen kommen, ja. Das ist so unter Tränen lächeln, wissen Sie? So.
Ja, wunderschön.
Ja.
Haben Sie da aber nicht eine zufällig im Hinterkopf, an die Sie konkret denken?
Na, die geht so.
Der unerbittliche Frühling stößt Vögel hoch und lässt sie ratlos kreisen. Friert die weißen Wolken zu Pappscheiben ein. Jagt die verschlafene Sonne über den Himmel, bis sie glosend versinkt.
Schwalbenschrift, Schmelzungen, Vineta.
Und ich habe einen Trick beim Schreiben.
Das Haus, anderswohin.
Ich habe nämlich vom Anfang an zu jedem Buch eine Grundmelodie.
Im Gehen, diesseits, Fremde.
Eine Melodie und einen Rhythmus.
Grenzland, Zwischenland.
Und in diesem Rhythmus bin ich, wenn ich schreibe. Das ist ein Vorgang, da bin ich in dieser Melodie drinnen.
Wolkenzüge am lichten Himmel.
Wie helles Kindergelächter.
Ein Gleiten.
Ein Schweben.
Manchmal, wenn ich irgendwie künsteln muss, weil mir zum Beispiel eine Erinnerung fehlt und ich sie ergänze aus meiner Fantasie, dann weiß ich, jetzt bin ich aus der Melodie gefallen. Und dann denke ich mir, hoppla, das muss ich streichen. Das stimmt nicht.
Senk nicht den Blick zu den Rosen. Schau, wenn jetzt oben die schwarzen Heere der Wolken sich ballen. Kanonendonner ganz nah, noch näher. Umnachtung, bis der Himmel zerbricht.
Würde einer die Sätze laut lesen, so würde ein durchgehender Rhythmus hörbar werden. Und dann die leise Melodie des Ganzen. Alles Geschilderte, die Menschen, Ereignisse, Geschehnisse, von denen erzählt wird, steht in dieser geheimen Harmonie. Sie ist es, die erst der Autor und dann der Leser als eine Lösung, ja dann vielleicht als ein Erlöstsein empfindet.
Ich könnte die Melodie nicht nachsingen natürlich, es ist nicht so. Aber es ist so ein inneres Schwingen. Und ich habe das Gefühl, dass meine guten Leser an sich unbewusst in diese Melodie hineinschwingen.
Als wäre in dieser Harmonie, in diesem Zusammenschwingen von allem, das Tiefste ans Licht gekommen. Als wäre letztlich alles Gesang. Draußen bleibt, was so entsetzlich ist, dass es sich nicht verwandeln lässt. Der stählerne Koloss, gleißend im grellen Scheinwerferlicht. Das Entsetzliche.
Das Entsetzliche, das mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland im Frühjahr 1938 seinen Lauf nimmt, verkennt die 14-Jährige anfangs.
Am 13. März 1938 ist sie mit auf der Straße. Sie marschiert in einer Kolonne von Jungen und Mädchen dem Ring zu. Plötzlich sind überall Hakenkreuzfahnen. Die Menschen weinen und lachen zugleich, umarmen einander und rufen, wir sind befreit. Während sie dahin marschieren, jetzt im Gleichschritt, singen sie Nazi-Lieder. Sie ist so glücklich, wie sie in ihrem Leben noch nicht war. Alle sind glücklich. Alle gehören zusammen und sie gehört dazu. Bald danach erlebt sie Dinge, die sie zunächst zu vergessen sucht.
Schonungslos stellt sich Ilse Helbig in Schwalbenschrift diesen Erinnerungen und erzählt auch davon, wie rasch Zweifel an der neuen Ideologie in dem Mädchen aufkeimen. Zwar ist sie weiterhin im Bund deutscher Mädchen aktiv, verweigert aber, immer öfter auch offen, den Gehorsam. Als 1939 der Krieg ausbricht, ist ihre Klasse gespalten in Hitler-Gegnerinnen und die anderen.
Die Gegnerpartei, zu der auch sie gehört, es sind in ihrer Klasse die intelligenten, Tonangebenden, hat rasch erkennen müssen, dass die Machthaber gefährlich sind. Aber lange noch behält ihr Widerstand etwas von einem Räuber- und Gendarmspiel.
1941 macht sie ihre Matura und beginnt Germanistik zu studieren. Im Kreis um den Pfarrer Arnold Dolezal findet die Jugendliche während Diktatur und Krieg eine geistige Zuflucht. Die abendlichen Treffen sind vom Regime verboten.
Bei den geheimen Treffen erfährt sie, dass es draußen einen Claudel gibt, einen Mauriac und einen Bergson. Mitten im Krieg, in der auch geistigen Blockade, wird ihre Welt weiter und weiter. In diesen Studienjahren, die von immer näher herandrängenden und immer tödlicher drohenden Kriegsgeschehen enger werden, entfaltet sich für sie immer stärker die Welt des Geschriebenen und Gedachten in all seiner Unzerstörbarkeit.
Im Häuserkampf wird 1945 der väterliche Betrieb bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Kaum 800 Meter entfernt von dem Ort, an dem Ilse Helbig nur knapp dem Tod entrann, sitzen wir einander gegenüber. 80 Jahre sind seither vergangen. Ilse Helbig hält dem Erzählen inne. In ihren Fingern dreht und wendet sie unruhig den Kaffeelöffel.
Bei schönen Theateraufführungen das Gefühl ist ein ähnliches. Wenn man sich mit dem, was auf der Bühne geschieht, als Zuschauer vollkommen identifiziert und sich denkt, das könnte ja ich sein. In den Tschechow drei Schwestern, die eine von den Schwestern. Ja? Aber man sitzt doch unten im Zuschauerraum. Man ist nicht auf der Bühne. Aber es ist das eigene Leben.
In der Nacht. Sie schlief nur leicht, obwohl diese Nacht still war. Eine lauernde Stille. Rüttelte sie der Vater wach und legte ihr zugleich die Hand auf den Mund. Die Russen sind da. Komm. Sie beugte sich aus dem Parterrefenster. Unten, die Hauswand entlang, pirschten Soldaten in einer lautlosen Reihe vor. Eine Armlänge tiefer sah sie im Nachtschimmer auf eine Kette von Stahlhelmen. Gerade als sie aus der Haustür traten, wurde die Stille plötzlich zerfetzt. Gewehrschüsse ganz nah. Maschinengewehre. In dieses Bersten und Krachen hinein rannte sie und zog die Mutter weg.
Ich spüre sozusagen die Farbe daran, das Malerische, sage ich fast, ja, oder das Plastische. Das spüre ich ganz sinnlich. Aber ich spüre sehr wenig zum Beispiel von dem Schmerz, der manchmal damit verbunden war, von der ungeheuren Glückseligkeit. Das fehlt ein bisschen.
Sie weiß, jetzt wäre es Zeit zu beten. Aber sie hat keine Gebete. An wen sollte sie ihre Bitten richten? Alles bleibt stumm in ihr. So verspricht sie sich hier im dunklen Verschlag, dass sie nachher mit aller Kraft nach dem suchen wird, zu dem sie hier beten möchte. Wenn ihr ein Nachher bleibt.
Also es gibt ein Bedürfnis zu schreiben. Ich frage mich, ob es ein Bedürfnis ist, sich zu erinnern. Das weiß ich nicht.
Plötzlich stehen zwei russische Soldaten in der Küche. Der eine erscheint betrunken zu sein, packt sie an der Schulter. Der andere Russe steht da und schweigt. Sie schüttelt den Kopf und klammert sich an der Tischkante fest. Der Soldat greift nach der Pistole, die ihm am Gürtel hängt. Vater und Mutter schweigen. Sie steht vom Sessel auf und lässt sich durch die Tür ins Schlafzimmer schieben. Auf einmal ist er nicht der Zornige, sondern der Schweigende. Neben ihr liegt er im Ehebett. Ungeschickt streichelt er sie. Wieso ist sie jetzt halbnackt? Der neben ihr, auf ihr, versucht, in sie einzudringen. Sie liegt starr. Der zweite, der Betrunkene, stürzt sich auf sie. Sie spürt nichts. Sie ist nicht da. Dann ist sie alleine in dem Zimmer. Sie blutet.
Also ich habe lange geglaubt, wie ich jung war und mich sehr bemüht hat, sozusagen einen Sinn in meinem Leben zu finden oder zu sagen, zum Schluss werde ich wissen, wenn ich sehr alt bin oder mittelalt, werde ich wissen, warum ich auf der Welt bin. Ich werde eine Ahnung haben, was die Welt soll. Und vielleicht werde ich eine Einbindung begreifen, die ich jetzt nicht begreife. Also einen Zusammenhang von meiner Person mit einem großen Allgemeinen. Das habe ich früher geglaubt.
Sie verbringt stille Tage in der barocken Stiftsbibliothek. Stunden um Stunden verbringt sie über den Schriften. Sie ist geborgen im Suchen, Stöbern nach Erkenntnis, deren Präsenz sie ahnt. Ein vages Umherschweifen, als ob sie wie bei ihren Kinderspielen zwischen den Obstbäumen so dahinginge, noch ohne die drängende Verpflichtung, die Versteckten gleich zu finden, aber doch deren heimlicher Gegenwart bewusst.
Dieser Glaube ist mir gründlich genommen worden. Ich bin jetzt vielleicht nicht viel sicherer in meinen Ansichten, sage ich einmal, als ich als junger Mensch war. Aber ich bin woanders. Vielleicht bin ich auch ein bisschen sicherer, weiß ich nicht.
Ihr jüngerer Bruder, den ihr Vater als männlichen Erben auserkoren hatte, starb 8 Jahre nach Kriegsende im Alter von nur 26 Jahren an Tuberkulose. Ilse Helbig war das einzig verbliebene Kind.
Mein Vater war ja sehr alt und war zum Schluss ein bisschen dement und konnte sozusagen keine neuen großen Änderungen mehr zulassen. Er hat aber alle Rechte noch gehabt, alle juridischen Rechte. Und zum Schluss waren wir knapp vor einem Konkurs. Da war ich leider sehr involviert, weil mein Vater mich gebraucht hat als Assistentin, weil dann sind alle Banken und alle Zuständigen, wo wir Schulden gehabt haben, gekommen und haben ihre Anwälte hingesetzt. Und ich war so mit 13 Männern als einzige Frau bei den Verhandlungen monatelang dabei. Das war so die schlimmste Zeit in meinem Leben. Da war mir schon klar, dass mein Vater mich eigentlich als seine Stütze benutzt. Aber wenn ich mich sozusagen gegen einen Juristen gewendet habe, hat er dann gesagt, du bist die einzige Frau, du darfst einfach nicht widersprechen. Das ist, als Frau hast du kein Recht dazu. Oder er hat gesagt, da wollten sie mich zur Firmensprecherin machen, die anderen. Und da hat er gesagt, lieber lasse ich meine Firma zugrunde gehen, als dass sie von einer Frau geführt wird nach außen.
Für einen Moment erstarren die Schwingen ihrer Hände in der Luft. Dann sinken sie hinab. Mit weit geöffneten Augen blickt Ilse Helbig an mir vorbei ins Leere.
Ich habe Germanistik studiert und währenddessen auch viel Philosophie gehört. Ich habe dann meine Doktorarbeit geschrieben, danach eine Buchhändlerlehre absolviert und anschließend 3 Jahre in einem wissenschaftlichen Verlag gearbeitet.
Aber ich bin dann freiwillig in meine Frauenrolle zurückgeschlüpft. Ich habe einen sehr guten Posten gehabt und habe den aufgegeben, weil es auch in meinen Augen eine verheiratete Frau hat keinen Beruf gehabt. Ich habe immerhin 5 Kinder gekriegt. Ich habe furchtbar gern kleine Kinder gehabt. Also das war so eine abgeschlossene Welt für sich, die Mutter mit den Kindern.
Mein Mann hat sehr schnell Karriere als Wirtschaftsjurist gemacht und war zuletzt Generalsekretär der Industriellen Vereinigung. Damit war mein Arbeitsbereich als seine Frau und Gehilfin definiert.
Ich habe einen ganzen Tag ja Arbeit gehabt. Ich habe Vormittag zu schreiben versucht. Mittag waren die Kinder da und Nachmittag war für die Kinder. Am Abend war ich ziemlich geschlaucht und dann kam der Gesellschaftsteil mit meinem Mann und ich war auf dieses Gesellschaftsleben ja eigentlich eingeschworen, habe es aber gehasst.
In meinem Garten wächst ein Rosenstrauch. Wenn die Blütentraube noch jung ist, leuchtet sie weithin in einem Kirschrot. Und in ihrem Erwachsenendasein bleicht dieses Kirschrot zu einem Rosarot aus. Dann ist aus einem Trompetensignal ein sehr leiser, anhaltender Hornton geworden.
Also ich habe meine Ehejahre vor allem in sehr schöner Erinnerung, weil ich sehr ausgiebige Ferien nur mit den Kindern gemacht habe. Da ist mein Mann nicht gekommen. Und da sind wir 2 Monate irgendwo am Land gesessen, in einem Bauernhaus oder irgendwo, und haben ein herrlich freies Leben geführt. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo unsere Ehe sehr auseinandergedriftet ist. Jeder hat schon seine persönlichen Beziehungen gehabt. Und das Ganze war nur noch unter dem Deckmantel einer nötigen bürgerlichen Ehe, wo die Frau eben gewisse Pflichten erfüllt, dem Mann halt Arbeit abnimmt.
Und in eben jenen Tagen geschah es, dass die Jüngste zu ihr sagte: Du kannst jetzt gehen, ich schaffe es schon allein. 2 Wochen später geht sie aus dem Haus. Sie hat über den Entschluss nicht lange nachgedacht. Von einer Stunde auf die andere weiß sie, dass sie gehen muss.
Und dann habe ich von einem Tag am anderen versucht, mich scheiden zu lassen.
Über ihre schwierige Scheidung von einem renommierten und enorm einflussreichen Juristen aus den konservativen Kreisen der Wiener Upper Class möchte Ilse Helbig nicht im Radio sprechen. Es gibt Dinge, sagt sie, die sind einfach privat.
Die Garçonnière ist ganz leer. Aber in der Küchenecke findet sie einen Herd und ein Spülbecken und es gibt ein Badezimmer. Die erste Nacht schläft sie auf dem Teppichboden und deckt sich mit ihrem Mantel zu.
Ilse Helbig ist über 60, als sie aus der Familienvilla auszieht und ihr altes Leben hinter sich lässt. 30 Jahre lang war sie verheiratet.
Durch den Verkauf der Firmenanteile verfügt sie über ihr eigenes Geld. Nach und nach besorgt sie sich die wichtigsten Möbelstücke. Ein Bett, einen Tisch mit 2 Sesseln, ein kleines Bücherregal. Und sie kauft ein Notbett, damit die Jüngste, wenn sie will, bei ihr übernachten kann.
Ich übe beim Schreiben eine gewisse Zensur aus. Also es gibt trotz dicker Schwalbenschrift Sachen, die ich einfach nicht erzähle. Weil ich finde, das ist mein Privatbereich, aus das in meine diversen Liebesgeschichten zum Beispiel, ja.
Kurz nachdem Ilse Helbig ihr neues Leben beginnt, stirbt ihr Vater. Früher hat sie bereits freiberuflich für das Feuilleton der Wiener Tageszeitung Die Presse und für die Ö1-Sendung Diagonal geschrieben. Nun beginnt sie zögernd, über ihr eigenes Leben zu schreiben.
Manches wird veröffentlicht, aber sie wagt es noch nicht, das Schreiben als Lebenswichtiges anzuerkennen. Ihre Kinder brauchen sie kaum mehr. Sie hat Zeit für sich. Sie nimmt teil an einem Wochenendkurs, in dem sie ihre Stimme frei zu gebrauchen lernt. Ein anderes Mal tanzen sie. Voll Staunen erkennt sie, dass eine Kraft in ihr ist, die sie gelöst und hingegeben tanzen lässt. Einmal besuchte sie eine Einführung in Zen, saß mit anderen auf dem Boden und versuchte, all ihre Gedanken loszulassen, wie der Lehrer es geraten hatte.
Ich habe vor 30 Jahren angefangen und habe also sogenannte Sessions gemacht. Das ist, wenn man 10 Tage nicht redet und 8-mal am Tag meditiert und dazwischen arbeitet im Haus, weil man sich selber erhält, sozusagen die Gruppe.
Während sie so saß, gelangte sie hier und da in eine Abwesenheit allen Denkens, die zugleich ein völliges Gegenwärtigsein war. Das zu erleben, ist eine Heimkehr. Nachher sagte sie zum Lehrer, das ist doch nichts Besonderes, dass man erst lernen müsste. Das habe ich schon als 8-Jährige im Pferdestall gekonnt. Sie sagt es verwundert und wohl auch hochmütig. Ja, sie hat wiedergefunden. Sie merkt jedoch bald, dass sie nicht am Ziel, sondern am Anfang eines Weges ist.
Dann stirbt auch die Mutter. Ilse Helbig hat sie in der Zeit nach dem Tod des Vaters liebevoll begleitet.
Und dann habe ich mir in einem Anfall von Mut, ich habe dann doch von meinen Eltern geerbt, habe ich mir dann Schönberg eben das Haus gekauft.
In dem Winzerdorf Schönberg am Kamp kauft Ilse Helbig ein altes Haus. Die ehemalige Poststation der Familie Thurn und Taxis.
Dann steht sie vor dem angepriesenen Haus. Es gibt keinen Irrtum, die Hausnummer stimmt. Seine Fassade ist hässlich, schmutzig gelb, von Glotzfenstern verunstaltet. Ein Dreiseithof, den die Vorbesitzer in verschiedenen Stadien des Umbauens zurückgelassen haben. Aus der gewölbten Einfahrt sieht sie in eine Wildnis.
Der Garten war, wie ich ihn gekauft habe, eine Wildnis, aber buchstäblich, also mit fast Brusthohn, Brombeer und Brennnesselstauden und total, also verwildert und verludert.
Heute fällt es ihr schwer, sich angesichts des heiter ausgebreiteten, bunt gesprenkelten Grüns, das jetzt ihr Lebensraum ist, an die Wildnis von damals zu erinnern. Aber Füßen und Beinen blieb noch die Erinnerung, wie sie sich durch Brennnesselhalden und weglagernde Brombeerranken vorwärts tastete, bis in die hinterste Ecke des Grundstücks.
Ich war unsicher eigentlich, weil ich bin herzkrank, hin oder her. Und damals war eine Zeit, wo sich das sehr manifestiert hat.
In diesem Augenblick trifft sie ihr Fremdsein, ihr Alleinsein. Dann steigt die Angst vor der Zukunft hoch. Einer Zukunft, die sie sich selber bereitet hat. Wohin hat sie sich treiben lassen? Was wird, wenn morgen ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall all ihre Pläne abschneidet? Panisch beginnt sie nach Auswegen zu suchen. Vielleicht wäre es am besten, am sichersten, wenn sie das halbfertige Haus, so wie es jetzt da liegt, verkauft. Sie wird sicher Verlust haben, aber das Geld könnte reichen, um sich in ein Altersheim einzukaufen. Von solchen fiebrigen Gedanken erschöpft, schläft sie endlich ein.
Und dann habe ich einmal in Schönberg einen wunderbaren Traum gehabt. In meinem Traum werde ich im Rollstuhl von jemandem durch meinen Garten geführt. Und in meinem Traum war der Garten ganz schön und befahrbar mit einem Rollstuhl. Und ich wollte mich umschauen und schauen, es war so eine freundliche Ausstrahlung von hinten, wer mich da so nett herumführt. Da bin ich leider aufgewacht, das weiß ich bis heute nicht. Aber der Traum hat mir gesagt, ich habe ihn so gedeutet, wie immer es geht, auch wenn du viel schlechter benannt bist, Schönberg passt für dich. Du bist am richtigen Ort. Das hat mir sehr viel Mut gemacht. Und in Schönberg habe ich dann eben die Bücher zu schreiben angefangen.
Die autobiografischen Prosawerke, Schwalbenschrift, Vineta, Schmelzungen, Grenzland, Zwischenland und zuletzt Anderswohin entstehen in dem neuen Haus, der Alten Post. Außerdem drei Bände mit Erzählungen und einer mit Gedichten. In ihrem Buch »Das Haus« verarbeitet Ilse Helbig literarisch ihre Erfahrungen mit der Verwandlung der Alten Post.
Also mein Kurzform für Schönberg ist, ich habe das Haus erlöst. Ich habe es wieder in seine alte Gestalt zurückgebracht.
Als sie das Beet später noch mit einer niederen Buchshecke einfasste, musste sie lachen über das Lob der Besucher. Die taten, als hätte hier der liebe Gott wieder einmal seine erschaffende Vollkommenheit bewiesen. Und als wäre das alles nicht das Werk einer Menschenhand. Aber sie hatten ja recht. In seinen glücklichsten Augenblicken ist der Mensch nichts als das Werkzeug einer aus unbekannten Tiefen wirkenden Schöpferkraft.
Also ich habe für dieses Unbekannte natürlich jetzt schon, ich meine, ich sage es einfach so, ich bin, sagen wir, in einer persönlichen Lebenssituation, die vielleicht einer buddhistischen Haltung sehr nahe kommt. Das heißt, dass man seiner inneren Erfahrung traut. Also, dass man nicht äußeren Lehrsätzen, Lehrmeinungen, Religionen vertraut, sondern dass man seinem innersten Bewusstsein vertraut, dass das Ganze eine Ordnung und eine Geborgenheit hat.
Sie erkennt, wie sich das Nichtgesagte, das Unsagbare überall und immer wieder in immer neuen Gestalten darstellt. Ihre alte Frage nach einem Gott, der, wenn die anderen recht haben, ein Vatergott ist, der sich auch um sie kümmert wie um sein eigenes Kind, ist zerflossen. Staunend entdeckt sie, dass dieses Namenlose, das Nichtgewusste, sich ihr als etwas zeigt, was sie im Menschenbereich als Liebe bezeichnet.
Das ist ein sehr großes Vertrauen, das einem jeden Tag, ich meine, in der jetzigen Zeit überhaupt 100-mal erschüttert wird. Aber darüber hinaus gibt es dieses unglaubliche Vertrauen, das auch einschließt, dass es mit der Welt schief ausgehen könnte. Aber dann ist das Ganze auch gehalten von einem größeren Ganzen, für das ich keinen Namen habe und keinen Namen haben will.
Es geht nicht darum, aus dieser Erfahrung ein Glaubensbekenntnis oder eine Philosophie zu errichten.
Also ich verbiete mir, dem einen Namen zu geben, Gott oder irgendwas. Aber ich erlebe es, ich habe es als Kind schon erlebt.
Und einmal, es ist noch nicht lange her, sitzt sie abends wieder auf ihrer weißen Bank und schaut über das Wiesengrün auf ihr Haus, wie es so in sich ruhend liegt in seiner leuchtenden Stille. Da weiß sie auf einmal, das Haus hat in seinem langen Leben nie so ausgesehen, wie sie es jetzt ansieht. Damals, als sie hierher kam, hat sie das verlassene Haus, den verkommenen Garten angeschaut, hat ihnen zugehört, hat später vorsichtig alles getan, um ihre Schönheit von allen Verunstaltungen zu befreien. Sie wollte dem Haus sein eigenes Leben zurückgeben.
Aus der alten Post sendet Ilse Helbig literarische Botschaften in die Welt. Eine Frau, die im schonungslos präzisen Blick auf ihr eigenes Leben beginnt, sich in die Freiheit zu schreiben.
Und ich habe das Gefühl, ich habe das Haus erlöst und damit habe ich mich selber erlöst.
Wir trinken noch einen letzten Kaffee. Dann sagt die Schriftstellerin unvermittelt: Und jetzt muss ich mich niederlegen. Und ist mit einem Schlag wieder die fast 100-jährige Frau. Rasch packe ich mein Mikrofon und meine Papiere in den Rucksack. Erst jetzt bemerke ich, dass der antike Tisch aus kostbarem Holz, die eleganten Stühle, dass diese bürgerliche Wohnzimmeratmosphäre nur eine Ecke des Raums in ihrem Wiener Winterquartier füllt. Im Halbschatten hinter mir steht ein funktionales Bett, Stahlrohre, gestärktes Laken, daneben Schläuche, eine Sauerstoffflasche. Sie hatten ja einen schwierigen Hinweg, sagt Ilse Helbig und begleitet mich zur Tür. Lassen Sie mich schnell erklären, wie Sie am besten zurückkommen.
Sie sperrt das Tor auf. Da liegt der Garten in seinem Frieden. Blick übers Wiesengrün. Und dort das Haus mit seinen sich öffnenden Seitenflügeln.
Zum Abschied nimmt sie meine Hand. Sie hält meine rechte und legt schützend ihre linke über meinen Handrücken. Eine wunderbare Geste aus dem vorigen Jahrtausend. Ein Gefühl von Geborgenheit steigt in mir auf. Geborgensein im Suchen. Ich lege meine freie Hand auf ihren Oberarm. Fast fühlt es sich wie eine Umarmung an. Wir waren in einer Schwingung, sagt sie zum Abschied und strahlt.
Das Haus liegt da in seiner ruhigen Heiterkeit. Und jetzt ist ihr, als hätte sie es noch nie gesehen. Als ein schönes Fremdes. Ein Haus von eigenen Gnaden. Und nicht mehr das Haus, dem sie wieder ins Leben half.
Ich stolpere in die Dunkelheit hinaus. Aus der Türe links, hat Ilse Helbig gesagt. Gekommen bin ich von rechts. Die Luft ist eisig. Ich finde die Haltestelle, fahre durch eine mir fremd gewordene Stadt. Lichtkegel der Straßenlaternen beleuchten Ausschnitte einer Gegend, in der ich früher gewesen sein muss, aber ich erkenne nichts. Plötzlich hält die Straßenbahn an der Kreuzung, die ich jeden Morgen auf dem Weg vom Studentenheim zum Konservatorium überquert habe. Ich steige aus. Mit einem Schlag bin ich wieder 19 und unterwegs in eine Zukunft, die ich mir gerade erträume. Meinen Instrumentenkoffer in der Hand gehe ich die Berggasse hinunter. An der Talsohle liegt Sigmund Freuds Haus. Franz Schubert wurde ein paar Straßen weiter geboren. Ich bin ein Zeitreisender, stehe an der Kreuzung, blicke zurück. In meinem Rucksack habe ich die Stimme einer Frau, die bald 100 Jahre in dieser Stadt gelebt hat. Ihre Wegbeschreibung war perfekt. Ich bin nicht verloren gegangen.
Zum ersten Mal in ihrem langen Leben hat sie ein Zuhause gefunden. Hoch am Himmel kreisen lautlos die letzten Schwalben. Und wie wenig sie weiß.
Geborgensein im Suchen. Eine Begegnung mit der Schriftstellerin Ilse Helbig von Janko Hanuszewski. Es sprachen Claudia Mischke und der Autor. Sprachaufnahmen Christoph Rieseberg und Thomas Widdig. Komposition, Regie und akustische Einrichtung Janko Hanuszewski. Dramaturgie Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2023.